In München verhandelt die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes heute über ein Patent des israelischen Landwirtschaftsministeriums. Die Israelis haben sich nämlich ein Züchtungsverfahren patentieren lassen, mit dem sie eine Tomate erzeugen können, die einen geringen Wassergehalt hat, sozusagen Tomatenmark oder Ketchup vom Baum. Es geht dabei aber wohlgemerkt nicht um ein Verfahren mit Hilfe der Gentechnik, also eine Art Umprogrammierung von außen, sondern es geht um eine klassische Züchtung, also eine Kreuzung zweier bereits existierender Arten in der Hoffnung, dass sich die besten Eigenschaften vermischen. Trotzdem hat das Patent einiges an Widerstand hervorgerufen und die Kritiker sagen, damit werde nicht nur das Verfahren an sich patentiert, sondern auch das Leben an sich. In unserem Studio in Berlin begrüße ich jetzt den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Herr Wildermuth, ich bin schon ganz durcheinander. Um was geht's hier eigentlich bei diesem Patent der Schrumpeltomate?
Ja, das ist so. Das ist eben eine Tomate, die, wie Sie schon gesagt haben, kaum Wasser enthält, prima für die Industrie sich verarbeiten lässt. Und in Israel hat man sich diese Tomate patentieren lassen vor dem Europäischen Patentamt. Und dieses Patent, das hat eben ganz großen Anspruch. Da wird nicht nur gesagt, dieses konkrete Züchtungsverfahren, sondern auch die Tomaten, die daraus werden und dann in Folge der Ketchup, den Sie auf die Soße, auf Ihre Nudeln packen und so weiter. Da wollen die alle über Lizenzgebühren mitverdienen. Und dann hat ein anderer großer Mitspieler Unilever gesagt, das geht doch viel zu weit, das geht so nicht, zumal in dem europäischen Patentübereinkommen ganz klar gesagt wird, konventionelle Verfahren dürfen nicht patentiert werden, hat das angegriffen. Es kommt dann eben zu solchen Verfahren vor dieser Technischen Beschwerdekammer und heute wird sich herausstellen, ob dieses Patent Bestand hat oder eben nicht.
Wie können denn natürliche Stoffe, wie können denn Tomaten oder auch Brokkoli, wie können die denn überhaupt Erfindungen sein? Da wird doch kein neues Gen, ich hatte es eben erwähnt, da wird doch kein neues Gen entdeckt, sondern da werden nur bestehende Arten gekreuzt.
Ja, das ist eben mit der Erfindung ist es so eine Sache. Da hat das Patentrecht einen ganz besonderen Blick auf die Welt im Allgemeinen und auch auf die Biologie im Besonderen. Und da wurde schon früh festgelegt, 1977 war das in Deutschland, da hat jemand gesagt, ich will ein Patent für einen Stoff, den habe ich im Knollenblätterpilz gefunden. Da hat man sich medizinische Anwendungen erhofft. Und das ist natürlich so, dieser Stoff, der war da schon immer in dem Pilz da, den hat dieser Herr nicht erfunden, den hat er entdeckt. Aber das Patentamt hat damals gesagt, ja, das ist richtig, der Stoff im Knollenblätterpilz, der wurde entdeckt. Aber dann hat dieser Forscher den ja herausgeholt, er hat ihn isoliert, er hat ihn verfügbar gemacht für die Technik. Und damit ist er dann eben zur Erfindung geworden. Und auf dieser Argumentationsschiene geht das bis heute weiter, können eben auch Gene patentiert werden oder zum Teil sogar ganze Pflanzensorten, wenn man die eben irgendwie technisch nutzbar macht.
Wie muss man sich das vorstellen? Wem gehört dieses Gift des Knollenblätterpilzes jetzt? Dieser Firma oder diesem Forscher oder gehört es weiter Mutter Natur?
Ja, da muss man als erstes mal ganz klar sagen, ein Patent, das gibt einem kein Besitzrecht. Also es gibt zum Beispiel die Firma Myriad und die University of Utah, die haben ein Patent auf diese Brustkrebsgene BCRA1 und 2, aber diese Gene habe ich und die gehören uns natürlich in unserem Körper nach wie vor. Damit hat Myriad überhaupt nichts zu schaffen.
Ja, super.
Ja, das ist ja auch gut so, ne? Aber ein Patent, das heißt eben nicht, dass da ein Verfügungsanspruch ist. Das heißt auch nicht ein Anwendungsanspruch. Da gelten noch eine ganze Menge anderer Gesetze, also in diesem konkreten Fall zum Beispiel die medizinischen Zulassungsverfahren. Das Einzige, was ein Patent ist, es ist eben kein Fahrschein, das Einzige, was es erlaubt ist, Myriad kann allen anderen verbieten, mit diesem Gen Geld zu verdienen. Es gibt da einen Gentest, Myriad hat so einen Test, der ist ziemlich teuer. Andere Firmen haben auch Tests, die sind erheblich billiger, aber weil Myriad dieses Patent besitzt, kann es eben den anderen sagen, ihr dürft diesen Test nicht vermarkten und das heißt, wir alle bezahlen für dieses Patent.
Also nochmal, das heißt, wer diesen Test verwenden will, muss die Lizenzgebühren an diese Firma zahlen. Das heißt, am Ende werden die Krankenkassen mehr zahlen müssen, am Ende müssen wir mehr Krankenkassenbeiträge zahlen. Ist das so richtig?
Das ist so richtig und so ist das auch gedacht. Also ein Patent ist ja ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Die Idee ist, der Erfinder hat was erfunden und statt das jetzt im geheimen Kämmerlein zu halten, legt er das offen in seinem Patentantrag. Alle anderen können nachlesen, wie er das gemacht hat. Er kann das jetzt weiterentwickeln, die anderen. Das ist die Idee und dafür, dass er das offenlegt, darf er 20 Jahre mit diesem Verfahren als einziger Geld verdienen oder eben über Lizenzen es an andere weitergeben. Und dieses Prinzip, das funktioniert eben auch bei der Biotechnologie. Nehmen wir Blutgerinnungsfaktoren. Seit die gentechnisch erzeugt werden, sind die sehr viel sicherer.
Was heißt das?
Also das heißt, früher hat man die aus Blut isoliert, da kamen manchmal Viren mit, gefährliche Sache, gerade im Zusammenhang mit HIV. Heute werden die von Bakterien erzeugt, im Kessel, alles ganz sauber, alles prima. Dieses Verfahren wurde aber nur entwickelt, weil die Firmen sicher sein konnten, dass sie ihr Geld wiederkriegen würden, weil sie eben die Patente haben. Also im gewissen Maße ist es gewollt, dass die Leute durch Patente Geld verdienen, weil nur so wird investiert, kommt es dann auch zum Fortschritt, auch in der Genetik.
Warum hält dieses Patent nur 20 Jahre? Was passiert danach? Muss man das erneuern, so wie einen Handyvertrag?
Nee, dann ist das Patent vorbei. Man hat also 20 Jahre Zeit, Geld zu verdienen mit seiner Erfindung, sei es nun biotechnologischer Art oder anderer Art. Da geht dann auch viel Zeit drauf, wenn zum Beispiel Medikamente entwickelt wird, das dauert ja. Also dann bleibt die Nutzungszeit ist relativ kurz, wobei die Firmen versuchen jetzt gerade auf diesem Gebiet der Biotechnologie die Patente sozusagen immer grün zu erhalten, indem sie immer noch einen draufsetzen. Also Monsanto zum Beispiel hat Pflanzen erzeugt, die ein bestimmtes Insektengift produzieren. So, dann läuft das Patent aus. Jetzt bringen sie die nächste Pflanze auf den Markt. Die hat dann zwei dieser Insektengifte in sich drin. Neues Patent, neues Glück, neue Chance, Geld zu verdienen.
So ineinander verschachtelt dann quasi und möglichst breit gestreut. Es gab anfänglich ja auch hat man diese Patente sehr breit gestreut. Man hat dann angefangen, Anfängen der Gentechnik einzelne Sequenzen zu finden und hat sich diese Sequenzen patentieren lassen. Was war da los?
Ja, das war eben in der Anfangszeit, da hat man wild sequenziert, DNA entschlüsselt, da hat man zum Teil Patentanträge auf Tausende, Zehntausende sogar von Genschnipseln erzeugt und manchmal hat man damit eben wirklich einen Jackpot getroffen. Also die Firma Human Genome Sciences, die hatte so einen Genschnipsel, von dem wusste sie nur, dass der irgendwas mit den Signalen der Zelle zu tun hat. Und dann Jahre später hat sich herausgestellt, der ist ganz entscheidend für die AIDS-Infektion. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt wollen wir mitverdienen an eventuellen AIDS-Medikamenten, obwohl sie auf dem Gebiet nie geforscht haben und auch als Reaktion auf diesen Fall hat man gesagt, heutzutage kann man nicht mehr einfach eine Sequenz patentieren, sondern man muss sagen, welche Funktion hat die und welche Anwendung habe ich konkret im Kopf und nur dafür gilt das Patent und der Rest ist für alle offen.
Aber dieses breite Patent gilt noch, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, gilt doch noch. Und die hatten aber diese konkrete Funktion und Anwendung ja nicht beschrieben. Was ist mit diesem Patent jetzt?
Ja, also das läuft dann letztlich immer auf einen Rechtsstreit raus. Und das ist im Grunde auch das große Problem. So ein Patent, der Patentantrag ist oft unglaublich breit. Da wird also alles Mögliche mit reingeschrieben. Im Patentverfahren wird das dann schon erheblich eingedampft und dann am Ende steht das Patent. Und das ist egal, da kümmert sich keiner drum, solange auf dem Gebiet noch kein Geld verdient werden kann. Aber sobald da die Gewinne winken, dann kommen andere Firmen und sagen, wir wollen da auch mitmachen und euer Patent, das deckt doch in Wirklichkeit viel weniger ab, als ihr da angebt. Dann kommt es zu großen Rechtsstreitigkeiten. Patentanwälte, die verdienen da wirklich viel Geld und erst in diesen Gerichtsverfahren wird letztlich festgelegt, was genau das Patent schützt. Und da werden die oft erheblich eingedampft, aber weil das eben nur vor Gericht geht und weil das wirklich große Gelder für die Patentanwälte erfordert, heißt das, die Kleinen können da nicht mehr mitspielen.
Die Kleinen, da meinen Sie kleinere Forschungsinstitute oder gar Landwirte, die klassisch züchten noch.
Ja? Genau, also in Deutschland gibt es mehrere hundert kleine Zuchtfirmen, die ganz viel machen. Aber die kommen zunehmend in Bedrängnis, weil Firmen wie Monsanto, wie DuPont, wie BASF Plant Sciences, die haben eben diese Patente, schützen ganz große Bereiche und man muss dann Lizenzen an die zahlen. Und das können die großen Unternehmen, das ist völlig etabliert. Die geben sich gegenseitig Lizenzen, bezahlen dafür. Das ist eingespielt, die haben die Anwälte, kein Problem. Aber die ganzen Kleinen, die da mitmischen wollen, die stehen vor großen Herausforderungen. Und wenn jetzt sogar konventionelle Verfahren patentiert werden sollten, dann wird es für die noch schwieriger.
Ja, jetzt haben wir gerade über das große Geschäft mit den kleinen, klitzekleinen Genen gesprochen. Gerade heute bei der Verhandlung in München vor dem Europäischen Patentamt stehen ja aber nicht die Gene im Mittelpunkt, sondern es steht eine Pflanze im Mittelpunkt, nämlich eine Tomate. Und es geht auch immer wieder um Tiere. Wo liegt denn da das Problem bei der Patentierung derer?
Ja, also eigentlich steht im Patentübereinkommen, Tiersorten, Pflanzensorten dürfen nicht patentiert werden, Punkt. Das klingt eindeutig, aber wie gesagt, das Patentrecht hat einen besonderen Blick auf die Welt. Da gibt's Interpretationsspielraum und die Leute sagen, wenn es nicht eine einzelne Sorte ist, sondern wenn sich das Verfahren auf viele Sorten anwenden lässt, dann kann man es patentieren und das ist bei der Gentechnik praktisch immer der Fall. Und so kommt es eben zu diesen Patenten auf Tiere, auf Pflanzen. Zurzeit sind in Europa etwa 1800 Pflanzen patentiert, etwa 2000 Tiere, die meisten Versuchstiere. Also da ist eben ein breiter Spielraum.
Was ist denn so ein besonders absurdes Patent aus Ihrer Erfahrung heraus?
Also ein besonders absurdes Patent zum Beispiel ist, wo sich Monsanto hat patentieren lassen, bestimmte Ölzusammensetzungen bei Saaten. Und dann wollen die nicht nur die Pflanzen und die Samen und das Öl, sondern auch noch alle Produkte, die daraus hergestellt werden, wollten die schützen lassen. Dazu ist es letztlich nicht gekommen. Aber das zeigt, in welche Richtung es geht. Und selbst wenn solche Patente absurd sind und am Ende eingezogen werden, erstmal schaffen sie Unsicherheit, erstmal schaffen sie Kosten und verhindern, dass bestimmte Leute mitspielen können, die eben das Geld für die Patentanwälte nicht haben.
Was heißt das für uns, wenn Monsanto sowas plant? Worauf müssen wir achten, wenn wir in den Supermarkt gehen?
Da werden Sie im Supermarkt gar nichts feststellen, denn das Öl, das ist dann letztlich verarbeitet irgendwo drin. Sie werden das am Preis feststellen. Wenn das breiter angewandt wird, dann werden die Dinge eben teurer. Punkt.
Vielen Dank, Volkart Wildermuth, war das über die Möglichkeiten, Pflanzen und andere Lebewesen patentieren zu lassen.